Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Heute soll es um den jüdischen Renaissance-Philosophen Leone Ebreo gehen. Mit mir im Studio ist David Sunjok, der etliche Texte von Leone Ebreo lesen wird. Mein Name ist Sergius Codera. Ja, es soll heute um einen jüdischen Renaissance-Philosophen gehen, der um 1505 ein sehr erfolgreiches Werk verfasst hat unter dem Titel Dialoghi d'Amore. Das Buch ist erst 1535, zu einem Zeitpunkt, wo der Autor bereits tot war oder höchstwahrscheinlich tot war, wir wissen nicht sehr viel über seine Bibliografie und seine Biografie, erschienen. Und dieses Buch, auf Italienisch geschrieben, in Rom erschienen, bildet ein wirklich faszinierendes Kapitel jüdischer Philosophie. Der Autor Yehuda ben Isaac Abravanel, besser bekannt unter dem Namen Leone Ebreo, lebte ungefähr von 1460 bis 1520. Er wurde in Lissabon geboren als Sohn von Don Isaac Abravanel, einem angesehenen Bibelkommentatoren, Philosophen und Politiker. Jener Figur, die gleichzeitig den jüdischen Exodus 1492 von der Iberischen Halbinsel leitete. Im Zuge dieser Ereignisse wurde Leone von seinem einzigen, erst einjährigen Sohn getrennt, der nach Portugal verschleppt und christlich getauft wurde. Wir wissen nicht, ob sich Vater und Sohn wiedergesehen haben. Für unseren Autor begann daher das typische traurige Emigrantenschicksal permanenter Wanderschaft. Quer durch Italien, wo er als Arzt in angesehenen Positionen in Neapel, Genua und Venedig tätig war und auch in Kontakt mit der Kultur der italienischen Renaissance und vielleicht mit deren berühmtesten Exponenten wie Pico della Mirandola oder Marsilio Ficino kam. Wie sehr Leone Ebreo auch hier unter der antisemitischen Politik gelitten hat und unter der Trennung von Kind und Familie, erfahren wir aus einer 1504 auf Hebräisch verfassten Klage gegen die Zeit. Eine der wenigen zuverlässigen Informationen, die wir über das Leben dieses Renaissance-Intellektuellen besitzen. Irgendwann um das Jahr 1500 muss Leone Ebreo seine Dialogi über die Liebe, die Dialoghi d'Amore, um die es eben heute gehen soll, verfasst haben. Auch wenn wir nicht mit Sicherheit sagen können, wo oder wann und in welcher Sprache. Haben sua fata libelli, die Bücher haben ihr Schicksal. Wir besitzen nur drei der Dialoge, der vierte, den es vielleicht nie gegeben hat, ist entweder verloren gegangen oder wurde niemals geschrieben. Erst 1535 wurden die Dialogi und das posthum veröffentlicht und entwickelten sich rasch zu einem Bestseller des 16. Jahrhunderts. Neben allein 14 Auflagen in italienischer Sprache entstanden Übersetzungen ins Spanische, zwei ins Französische, ins Lateinische und später sogar ins Hebräische. Warum die Dialoge so populär waren? Es geht um ein dem Vernehmen nach doch bis heute packendes Thema. Die Liebe. Die Liebe zwischen Menschen, die in der italienischen Renaissance gern in Dialogform mit philosophischem Aufputz abgehandelt wurde. Und zwar in einem höfischen Ambiente. Und von christlichen Autoren, die ihre Version leibfeindlicher Geschlechterbeziehungen propagierten, dies unter Berufung auf den soeben für die abendländische Kultur wiederentdeckten Platonismus, das etwa 25 Jahre zuvor durch Marsilio Ficino, der erstmals den gesamten Plato ins Lateinische übersetzte und so einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hatte. Was hat also ein dezidiert jüdischer Autor in diesem für seine Tradition doch zugegebenermaßen etwas zwielichtigen Genre, nämlich der christlich-höfisch platonisierenden Literatur verloren? Wir werden dieser Frage nach der ersten Musikeinschaltung weiter nachgehen. Die Musik kommt heute von Chavela Vargas, das ist eine mexikanische Sängerin.
Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti.
Leone Ebreo schaltet sich also aus einer typisch jüdischen, und zwar Immigrantenposition, aus einer ganz typischen Position der verfolgten Minderheit, ein in einen eigentlich christlichen Diskurs. Worum ging es hier nun? Offensichtlich geht es in den Dialogi d'Amore gerade darum, die unglaubliche platonische Weisheit, liebstes Kind der Renaissance-Philosophie, nun aus jüdischer Sicht zu interpretieren. Und zwar immer mit dem Blick auf die christlichen Kollegen, die vermeinten im Platonismus Bestätigungen der christlichen Lehre zu finden. Für Leone hingegen ist Plato der Verkünder der mosaischen Theologie, deren Lehren der antike Meister nach der geschwätzigen Art griechischer Rhetorik, wie er selber sagt, ausgeschmückt und nicht zur Gänze verstanden hat. Die Folge: ein unordentliches Durcheinander jüdischer Weisheit. Leone geht es offensichtlich darum, die Vorrangstellung der jüdischen Zivilisation in allen Bereichen des Wissens unter Beweis zu stellen, angesichts verwundbarer jüdischer Gemeinden und zunehmender Feindseligkeit von christlicher Seite. Ein Vorhaben, das man als geglückt bezeichnen kann, denn nach übereinstimmender Meinung der Leute, die die Dialoge gelesen haben, wird dieses Werk immer in ihrer philosophischen Dimension von keinem christlichen Konkurrenten überboten oder überholt. Wie kein zweiter versteht es Leone Ebreo, auf fast 400 Druckseiten die Kultur der Renaissance aus jüdischer Sicht zu interpretieren. Unter vielen anderen Dingen kann man hier zum Beispiel etwas über die Existenz der neuen Welt, also Amerikas, erfahren, die Übereinstimmung von platonischer Ideenlehre mit Aristoteles' Philosophie, über Seelenwanderung, über die Lehre vom 7000 Jahre wieder, alle 7000 Jahre wiederkehrenden Weltuntergang oder über allegorische Deutungen der antiken griechischen Göttersagen. Bis dahin ist diese Thematik gerade, also die griechische Mythologie, in der jüdischen Philosophie ein Tabu. Insofern sind die Dialogi d'Amore auch ein wirklich innovatives Werk. Eine Themenvielfalt wird hier abgedeckt, die den Text zu einer der vielbeachtetsten Enzyklopädien des Renaissance-Wissens machte. Für den heutigen Leser bemerkenswert ist das Gespräch zwischen Filone und Sophia. Es bildet den keineswegs bloß gefälligen Rahmen für die Entwicklung von Leone Ebreos Philosophie der Liebe. Das eigentlich Spannende an Leone Ebreos Werk ist nämlich, neben der von mir bereits erwähnten enzyklopädischen Ausrichtung, also die Vielfalt der Themen, die in diesem Werk angesprochen werden, dass Leone Ebreo seine Philosophie in einem dezidiert theatralischen Kontext entwickelt. Die Philosophie entwickelt sich nämlich im Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau. Er heißt Philone, was also frei übersetzt Liebender bedeutet, und sie heißt Weisheit, Sophia. Zusammen bilden die beiden natürlich das Wort Philosophie. Das ist eine der verwirrenden Qualitäten an diesem Werk, dass sich die beiden ganz von Anfang an, ein Mann und eine Frau, ständig uneins sind und in die Haare kriegen. Keineswegs ist es so, dass, wie das üblich wäre, anzunehmen in Texten der frühen Neuzeit, dass der Mann sozusagen hier die Lehrerrolle übernimmt und die Frau die gelehrige Schülerin ist. Das heißt, Geschlechterstereotype werden hier nicht reproduziert, sondern es ist im Gegenteil so, dass die Sophia, wie ihr Name ja schon sagt, ein durchaus weises Wesen ist, das sich geschickt mit Philone auseinandersetzt. Hören wir mal ganz kurz einen Text, nämlich den Beginn der Dialogi d'Amore.
Dich zu erkennen, o Sophia, erzeugt in mir Liebe und Begehren. Die Affekte scheinen mir widersprüchlich, o Philone, die das Erkennen von mir in dir erzeugt. Aber vielleicht ist es die Leidenschaft, die es dich so ausdrücken lässt. Bei dir sind sie widersprüchlich, weil deine Affekte jeder Gemeinsamkeit fremd sind. Aber auch zwischen einander selbst sind diese Affekte des Begehrens, Lieben und Begehren, gegensätzlich. Warum gegensätzlich? Weil Dinge, die von uns für gut gehalten werden, jene sind, die wir haben und besitzen und daher lieben. Jene, die uns fehlen, begehren wir in der Art, dass man das, was man liebt, zuerst begehrt, und nachdem man die geliebte Sache erhalten hat, kommt die Liebe und das Begehren jedoch fehlt.
Ja, aus dieser verwickelten Konversation werden doch einige Sachen deutlich, nämlich, dass es sich bei den Dialogi d'Amore um ein sehr intensives Gespräch handelt, in dem ganz von Anfang an ganz verschiedene Positionen aufeinanderprallen. Offensichtlich ist es so, dass der Mann, Philone, die Sophia körperlich begehrt, sie verführen will, die Sophia aber diejenige ist, die sich diesem Begehren widersetzt. Und das ist sozusagen der rote Faden, an dem sich dieses ganze Werk, diese ganze Renaissance-Enzyklopädie entwickeln wird. Sophia wehrt sich aber sozusagen nicht bloß gegen die Avancen von Philone, sondern sie ist gleichzeitig auch in der Lage, eine Theorie der Liebe, die sie eigentlich von Philone erfahren will, eine Theorie der Liebe zu entwickeln, die in Konkurrenz steht zu dem, was Philone an Vorstellungen zu diesem Thema hat. Aus der obigen Leseprobe, die wir gerade gehört haben, ist ja eigentlich doch ziemlich deutlich hervorgegangen, dass für Philone Liebe zunächst einmal, da ist gleich von Anfang an eine Frage des Problems der Definition von Liebe, dass Liebe und Begehren eigentlich zwei Dinge sind, die miteinander identisch sind. Während Sophia sagt, es gibt eigentlich schon einen großen Unterschied zwischen Liebe und Begehren, denn die Dinge, die wir begehren, fehlen uns, wohingegen die Dinge, die wir lieben, das sind die Dinge, die wir zuerst begehrt haben und die wir dann in weiterer Folge in Besitz nehmen, und auf dieses Begehren und auf diese Inbesitznahme folgt dann die Liebe. Sophia ist also durchaus in der Lage, eine eigenständige Definition von Liebe zu geben, und sie ist eigentlich sehr beunruhigt darüber, dass Philone Liebe und Begehren in eins setzt, weil sie nämlich sagt, dass Philone mit dieser Definition des Begehrens das eigentliche, sozusagen die eigentliche Erfüllung des Begehrens in der Liebe ausschaltet oder unterdrückt. Und das ist eine interessante Position, weil Philone gibt das dann noch zu. Philone sagt, dass die Liebe sich eigentlich auf etwas Fantastisches bezieht. Liebe ist ein Affekt, der sich im Inneren der Seele abspielt, dort, wo eigentlich die realen Körper der Außenwelt bzw. die realen Bezugspersonen der Außenwelt sich in etwas verwandeln, dass man ja geistige Wesenheiten bezeichnen könnte oder auch fantastische Wesenheiten, und dass sich Liebe eigentlich auf diese mentalen Konstrukte bezieht, und dass gerade dadurch, weil diesen mentalen Konstrukten, diesen Fantasiebildern, auf die sich menschliche Affekte beziehen, gerade weil diesen Konstrukten die Realität fehlt, auch die Liebe ins Bodenlose wächst bzw. in eine unglaubliche Intensität sich konvertiert. Genau das ist der Punkt, den Sophia natürlich sofort aufgreift und unterstreicht, dass eine solche Art von Liebe, die ihr da entgegengebracht wird, die sich ja eigentlich gar nicht auf ihre Person, sondern bestenfalls auf ein mentales Bild bezieht, das Philone von der Angebeteten in seinem Geist entwickelt hat, dass also die Liebe zu so einem Bild mehr oder weniger Philones Privatangelegenheit ist, dass sie sich aber aufgrund einer solchen bodenlosen rein fantastischen Liebe Philones zu einem inneren mentalen Bild keinesfalls dazu verpflichtet sieht, sich ihm hinzugeben. Also man könnte das auch salopper formulieren und sagen, dass Philones Verführungsstrategien, indem er sagt, er ist also ganz schrecklich verliebt, aber eigentlich nicht in die reale Sophia, sondern in ein mentales Bild, das er von ihr hat, sich nicht dazu eignet, sein Ziel tatsächlich zu erreichen. Diese eigenartige Rahmenhandlung in Verbindung mit den ganz vielen unglaublich variierten philosophischen Inhalten, die die Dialogi d'Amore präsentieren. Ich habe ja schon gesagt, das ist eine Art von Renaissance-Enzyklopädie der Liebe. Diese Konstellation ist nun ganz interessant und ganz wichtig und darf für die Interpretation des Gesamtwerkes oder der Absichten des Autors Leone Ebreo nicht aus den Augen verloren werden. Denn wenn es nun tatsächlich so ist, kann man durchaus auch sagen, dass Philone, indem er alle diese philosophischen Lehrmeinungen vorträgt, und es ist hauptsächlich er, der seine Sophia über die Liebe unterrichtet, sie wünscht von ihm Wissen zu erhalten, dass er eigentlich nur äußerst widerwillig gibt, dass alles dieses Wissen sozusagen ständig unter dem Aspekt der fehlgeschlagenen Verführung, der fehlgeschlagenen Praxis gesehen werden kann. Das heißt, alles, was Philone im Rahmen der Dialogi d'Amore vorträgt, deckt sich nicht unbedingt mit den Absichten des Autors, sondern es ist eigentlich vielmehr so, dass eine versteckte oder ziemlich offensichtliche Kritik des Autors, Leone Ebreo, an diesen philosophischen Lehrmeinungen insofern artikuliert wird, als man ja sagen kann und muss, dass sie offensichtlich auf der theatralischen Ebene, also auf der Ebene, wo sich Philone mit Sophia unterhält, wo Philone versucht, Sophia zu verführen, als erfolglos erweisen. Ja, im Folgenden, um diese komplexen Zusammenhänge zwischen philosophischer Doktrin, theatralisch-literarischer Ebene in den Dialogi näher zu beleuchten, gibt es eine Leseprobe von einer ganz berühmten und spannenden Stelle aus den Dialogi d'Amore, jenes Werk, um das es in der heutigen Sendung geht, 1535 erschienen. Der Zusammenhang ist folgender. Am Beginn des dritten Dialoges, wir haben ja schon erwähnt, dass das Werk aus drei Dialogen besteht, am Beginn des dritten Dialoges begegnen sich Philone und Sophia auf der Straße. Philone ist ja, wie wir wissen, ganz schrecklich verliebt in die Sophia. Und was tut Philone? Er läuft an dem Objekt seiner Begierde, und ich sage das absichtlich so, vorbei. Er sieht sie nicht. Das ist so ungefähr, denke ich, bis in die heutige Zeit der größte anzunehmende Unfall, der in so einer Situation dem Mann passieren kann. Und das bringt auch Sophia eindeutig in Rage, nicht? Wir haben also bereits etwa 170 Druckseiten hinter uns, in der sie nur mit Mühe aus ihrem Lehrer die verschiedensten Doktrinen herausziehen kann und ihn immer wieder auffordern muss, ihr diese oder jene Lehre über die Liebe und den universalen Zusammenhang des Begehrens zu erklären. Und dann rennt er an ihr vorbei, auf der Straße. Sophia ist furious, wie man sagen würde, sie ist wirklich aufgebracht und sagt, ja, wohin er denn da eigentlich rennt und dass er es doch wohl nicht so ernst nehmen könnte. Woraufhin der Philone sagt, er ist eben, und das führt uns zurück zu den Ausführungen von vorhin, so sehr mit diesem mentalen Fantasiebild beschäftigt, dass er Sophia einfach auf der Straße übersehen konnte. Im Folgenden eine kleine Leseprobe aus dieser sehr dramatischen Szene.
Erkläre mir lieber, was dich so nachdenklich macht. Das Nachdenken über die in dir gebildete Schönheit, die sich in meinem Geist als Bild eingedrückt hat und von mir ewig begehrt wird, hat mich die äußeren Sinne verlieren lassen. Ach, das ist lächerlich! Wie kann man etwas so stark in den Geist eindrücken, dass dieses Ding, wenn es gegenwärtig ist, durch die offenen Augen nicht eindringen kann? Du hast schon recht, Sophia. Wäre deine wunderbare Schönheit nicht durch meine Augen eingedrungen, hätte sie auf diese Art den Sinn und die Fantasie nicht durchdringen können, und indem die Schönheit bis zum Herz vorgedrungen ist, hätte sie sich nicht, wie sie es ja tatsächlich getan hat, in meinem Geist eine ewige Wohnstätte genommen, indem sie ihn mit der Statue deines Bildes ausgefüllt hat. Und schneller als die Sonnenstrahlen, die Himmelskörper oder die Elemente, bildete sich in mir das Ebenbild deiner Schönheit, um sich in die Mitte des Herzens und des Geistes zu stellen. Die Entfremdung durch Liebesmeditation hingegen beinhaltet eine gewaltsame und unnatürliche Beraubung der Sinne und der Bewegung. Weder erholen sich die Sinne, noch stellt sich der Körper wieder her. Sogar der Verdauungsvorgang wird unterbrochen, sodass sich die Person aufbraucht. Diese Entfremdung entschuldigt mich also in höherem Maße als der Schlaf.
Ja, also Philone beschreibt sich hier eigentlich als krankes Wesen. Und es ist ganz interessant, dass also Leone Ebreo, der ja selbst, wie wir erwähnt haben, Arzt war, hier eine ganz typische, einen ganz typischen Befund gibt für einen Menschen, der an der Liebeskrankheit erkrankt ist, der sich sozusagen einem inneren Bild derartig zugewendet hat, dass er nach außen gar nichts mehr wahrnimmt und sich eigentlich sozusagen in sich selber völlig zurückzieht und dadurch aber auch eigentlich nicht einmal mehr das in der Lage zu tun ist, was das Einfachste vom Einfachen sein sollte, sich nämlich der Außenwelt zuzuwenden. Hier sehen wir ganz deutlich, dass Leone Ebreo aus einer dezidiert jüdischen Perspektive das kontemplative Leben höchstes Ziel der christlichen Renaissance-Platonisten, also genau jener Gruppe von Leuten, gegen die die Dialoge d'Amore verfasst worden sind, anschreibt. Wir haben hier eine ganz dezidierte Kritik. Es ist die Sophia, die den Philone auf der Straße trifft. Es ist die Weisheit, die den liebenden Mann auf der Straße trifft und sagt, ja, geht's dir eigentlich noch? Du bist ja völlig abgeschnitten von der Welt und hast dich völlig in dich selbst zurückgezogen. Und fordert weiter ein, Erklärungen über die Universalität der Liebe will weiterhin belehrt werden. Das heißt, wir sind hier mit einer ganz paradoxen Figur der Weisheit, der Sophia, konfrontiert. Erstens mal figuriert sie als eine Frau, die sich nicht zur Göttin machen lassen will, eine Frau, die selber eingesteht, ungebildet zu sein, die nicht über das philosophische Faktenwissen des Philone verfügt, die aber gleichzeitig zumindest so etwas aufbringt wie Hausverstand oder wie Bezug zur Außenwelt, die sie eigentlich sehr sympathisch und als die eigentlich Weise erscheinen lässt. Ja, über diese Figur der Sophia und werden wir uns dann nach der nächsten Nummer unterhalten.
Simples que quedan doliendo en corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.